als er ihr das Handy brummte. Er sah auf die Nummer und zögerte. Es gab Menschen, die waren wie Oldies im Radio, sie beschworen alte Zeiten herauf. Der Klang von Dodsons Stimme und sein Sprechrhythmus ließen Erinnerungen hochkochen, von denen Isaiah geglaubt hatte, sie seien längst auf dem Grunde seines Herzens kohlschwarz verbrutzelt. Zum letzten Mal hatten sie auf Musiks Beerdigung miteinander gesprochen. Aber es dauerte immer einige Tage, bis Isaiah den Gestank nach Verbranntem wieder los wurde. »Wer ist das?« fragte die Rhonda. »Ein Mädchen, oder?« Isaiah überlegte, den Anruf direkt auf die Mailbox umzuleiten, aber wenn Dodson was wollte, würde er immer wieder anrufen und vielleicht sogar bei ihm zu Hause auftauchen. Er stellte auf Lautsprecher. »Hey«, sagte er. »Was geht, Isaiah?« fragte Dodson. »Schon wieder verdammt lange her. Hab dich nicht mehr gesehen, seit wir Musik unter die Erde gebracht haben. Was für ein todtrauriger Tag, was? So ein schlimmer Nigger wie der. Ich hab immer gedacht, der stirbt durch ein Schwert, aber dann... Er gewinnt den Trifecta in Santa Anita, fährt zu Raphael, um Gras zu kaufen und wird von einem Amtrak-Zug erwischt. Da sieht man mal wieder, dass Glück viel wichtiger ist als Geld. Mit ein bisschen Glück kommt das Geld von ganz alleine.« Die Rhonda verdrehte die Augen und sagte, »Oh nein, ist das Dodson?« »Ja, hier ist Colonel Dodson. Und deiner Schlampenstimme nach bist du es, die Rhonda.« »Wie kommst, dass du nicht sitzt?« »Warum sollte ich? Meine kriminellen Aktivitäten gehören der Vergangenheit an. Ich bin ein ehrlicher Geschäftsmann, was dich aber gar nicht tangiert. Würdest du dich auf deine eigene traurige Situation besinnen, bekämst du auch was anderes hin als Arschwackeln im Candy Cane. Vertickst du immer noch gefälschte Gucci-Taschen aus dem Kofferraum? Nein, ich verschenke sie, so wie du deine gefälschte Pussy.« Isaiah war nicht in Stimmung, sich ein über 10-minütiges Geplänkel anzuhören und sagte, »Was gibt's, Dodson?« »Ein Fall für dich, das gibt's«, sagte Dodson. »Eine Gelegenheit, jemandem in Not zu helfen und möglicherweise ein Leben zu retten.« »Ah ja?« fragte Isaiah und bereute seinen Tonfall noch im selben Moment, in dem ihm die Worte über die Lippen kamen, ein bisschen zu herablassend, aber nur ein bisschen. Er spürte, wie Dodson auf Abstand ging, ihn am liebsten als hochnäsigen Motherfucker mit monströs aufgeblasenem Superhirn beschimpft hätte. »Mein Klient will mit dir sprechen«, sagte Dodson. »Er hat Geld, anders als die meisten deiner Leute. Hab gehört, Patrice Coleman hat dich mit billigen Heidelbeermuffins aus dem Supermarkt bezahlt.« »Hab keine Zeit, noch einen Fall anzunehmen«, sagte Isaiah. »Lass uns treffen und quatschen.« »Ich hab gesagt, keine Zeit.« »Und ich habe dich nicht nach deiner Zeit gefragt. Ich bitte dich um 5 fucking Scheißminuten, um mich anzuhören.« »Muss Schluss machen.« »Mit wem? Wieso?« »Mit dir«, erwiderte die Rhonda. »Er schickt dich in die Wüste, Blödmann.« »Bis später«, sagte Isaiah. Als er das Gespräch beendete, hörte er Dodson gerade noch sagen, »Fick dich, Isaiah.« Im rot markierten Bereich gegenüber der Schule parkte ein weißer Pickup. Officer Martinez hielt mit seinem Streifenwagen direkt dahinter, fragte sich, ob der Mann das Schild Parken innerhalb der roten Markierung verboten nicht gesehen hatte. Er hoffte, er würde nur telefonieren und war nicht high, betrunken oder am Wichsen. In 20 Minuten hatte er Schichtende und keine Lust, noch eine Stunde lang rumzustehen, Personalien aufzunehmen und auf einen Abschleppwagen zu warten. Heute war sein 31. Geburtstag. Die Kinder waren bei seiner Mutter und zu Hause wartete Graciel schon mit einem durchsichtigen Negligé, kaum größer als eine Butterbrottüte, und einem medium gebratenen Rib-Eye-Steak mit Kartoffelpüree auf ihn. Martinez war bester Laune, bis er den Fahrer sah. Der Kerl schwitzte wie ein Schwein, war offensichtlich nervös und starrte auf die Schule wie ein Verdurstender auf ein Fass Limonade. »Überhaupt nicht verdächtig«, dachte Martinez. »Um Gottes Willen, ist das sein Körpergeruch?« »Hallo, Officer«, sagte der Mann. Was machen Sie hier, Sir?« fragte Martinez. Der Mann rührte seine Riesen-Charlie-Brown-Rübe nicht, sondern starrte weiter geradeaus, als befände sich die Antwort dort drüben, in den Azaleen. »Sir, ich habe Sie gefragt, was Sie hier machen«, fragte Martinez.
»Ich mache überhaupt nichts«, sagte er. »Ich sitze hier. Ich verstoße gegen keine Gesetze.«
Frische Schweißperlen traten auf das Gesicht des Mannes, wie in einer Zeitrafferaufnahme von Morgenthau.
»Besuchen Ihre Kinder diese Schule?« fragte Martinez.
»Oh nein, ich habe gar keine Kinder, um Gottes Willen«, sagte der Mann, als wäre der Kelch nur knapp an ihm vorübergegangen. Martinez beugte sich herunter und schaute durchs Fenster. Sein Blick sprang durch das Innere des Trucks, verharrte kurz auf der Bowlingtasche, kehrte dann zu dem Mann zurück.
»Führerschein, Versicherung und Zulassung, bitte«, sagte er.
Der Mann kramte alles hervor und gab es ihm.
»Steht ein Haftbefehl aus?«, fragte Martinez.
»Was habe ich denn gemacht, Officer? Ich habe doch nichts verbrochen.«
»Stehen Haftbefehle gegen Sie aus?«
»Nein, keine Haftbefehle. Legen Sie den Autoschlüssel auf das Armaturenbrett und bleiben Sie im Wagen.«
»Ich habe nichts gemacht. Verdammt, ich habe bloß hier gesessen.«
Martinez ging mit Boyds Führerschein zum Streifenwagen zurück. Wenn er wegen diesem Arschloch nicht rechtzeitig Feierabend machen konnte, würde er sich schon was einfallen lassen, was er ihm in die Schuhe schob. Boyd packte das Lenkrad mit beiden Händen, schüttelte es wie ein wütender Schimpanse im Käfig und brüllte, »Fuck!« Bislang war es so gut gelaufen. Nicht wie sonst, wenn er es spontan gemacht hatte. Als er das erste Mal ein Mädchen überfiel, lebte Boyd noch in Portland. Er saß auf dem Steg im Yachthafen von Hayden Island und angelte. Da sah er ein winziges Ding in einem gepunkteten Badeanzug und mit limettengrüner Sonnenbrille auf die Damentoilette verschwinden. Sie schrie und hörte nicht mal auf, als er sie schlug. Das zweite Mal an Halloween. Boyd wollte freundlich aussehen und trug eine Häschenmaske mit großen Ohren. Das Mädchen, das er sich ausgesucht hatte, war in ein langes schwarzes Gewand gehüllt wie ein Richter und hatte einen Zauberstab dabei. Boyd schnappte sie sich von der Straße weg und zerrte sie ins Gebüsch. Sie wehrte sich wie ein Tiger, biss ihn zweimal und auch sie musste er schlagen. Das dritte Mal folgte er einem Mädchen von der Schule nach Hause und schob sich dann mit ihr zur Haustür hinein. Er jagte sie ins Schlafzimmer hinauf und weckte ihren Bruder, der nachts als Sicherheitsmann bei Wild Bills Hotel und Casino arbeitete. Der drehte Boyd die Hände auf den Rücken, zwang ihn in die Knie, sodass das Mädchen an ihn herankam und ihm immer und immer wieder den Pokal, den es bei einem Rechtschreibwettbewerb gewonnen hatte, in die Fresse schlagen konnte. Auf dem Weg ins Gefängniskrankenhaus dachte Boyd, beim nächsten Mal sollte er sich wohl besser einen Plan zurechtlegen. Er bekam 41 Monate wegen versuchter Vergewaltigung im Snake River Gefängnis und einen Eintrag ins Register der Sexualstraftäter. Bevor er den Staat verließ, hätte er eigentlich seinen Bewährungshelfer um Erlaubnis fragen und sich später in Kalifornien auch anmelden müssen, aber er hatte weder das eine noch das andere gemacht. Nur jetzt würde sein Name im Computer auftauchen, der Bulle würde in die Bowlingtasche schauen, und das war's dann. Game over. Sie würden ihn mit den Schwarzen und den Mexikanern einsperren, und dann konnte er nur noch hoffen, dass keiner erfuhr, weswegen er saß. Irgendwie war's okay, jemanden zu ermorden, aber normale Typen wie er wurden verprügelt oder vergewaltigt, meistens beides gleichzeitig. Aber das würde er nicht zulassen. Nicht noch einmal. Im Außenspiegel sah Boyd den Polizisten neben dem Streifenwagen in sein Funkgerät sprechen. An seinem Gesichtsausdruck konnte man erkennen, dass er nichts Gutes hörte. Boyd versuchte, den Oberkörper möglichst nicht zu bewegen, als er rübergriff und den Reißverschluss der Bowlingtasche gerade weit genug aufzog, um die Hand hineinzustecken und die Faust, um den warmen, schlanken Griff des Ausbeinmessers zu schließen.